Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Haben wir jetzt ein paar Mal gesungen im Refrain, gewaltig die Aussage. Und beim ersten Lied, das wir miteinander gesungen haben, ist jede Strophe mit einem Dank angefangen. Dankt für Gottes starke Hand, dankt für Hilfe in der Not und dankt für Gottes Freundlichkeit. Und allein mit diesen zwei Liedern haben wir den Text schon wunderbar eingesungen und abgerundet. Eigentlich müsste ich nur noch Amen sagen und dann könnten wir schliessen. Aber der hätte mein Lohn schlecht verdient. Wir wollen miteinander weiterfahren beim Mose und kommen heute zum 9. Kapitel. Wir wollen die ersten 17 Vers miteinander lesen. 5. Mose 9. Höre Israel. Du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen, das Land von Nationen in Besitz zu nehmen, die größer und stärker sind als du. Städte groß und bis an den Himmel befestigt. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakiter, die du kennst und von denen du gehört hast. Wer kann von den Söhnen Enaks bestehen? So erkenne denn heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Er selbst wird sie vernichten. Er selbst wird sie dir demütigen. Du wirst sie vertreiben und schnell umkommen lassen, so wie der Herr zu dir geredet hat. Wenn der Herr dein Gott sie vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir vertreiben. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen vertreibt der Herr dein Gott vor dir. Und damit er das Wort aufrichtet, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. So erkenne denn, nicht wegen deiner Gerechtigkeit, der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land gibt, es in Besitz zu nehmen. Denn ein halsstarriges Volk bist du. Denke daran und vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tag an, bis du aus dem Land Ägypten herausgezogen bist, bis ihr an den Ort kamt, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen. Und am Horeb erzürntet ihr den Herrn, und der Herr ergrimmte über euch, so dass er euch vernichten wollte. Als ich auf den Berg gestiegen war, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, da blieb ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Brot aß ich nicht und Wasser trank ich nicht. Und der Herr gab mir die beiden steinernen Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Auf ihnen standen all die Worte, die der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet hat am Tag der Versammlung. Und es geschah am Ende der 40 Tage und 40 Nächte, da gab mir der Herr die beiden steinernen Tafeln, die Tafeln des Bundes. Und der Herr sprach zu mir, mache dich auf, steig schnell von hier herab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat sich versündigt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben ein gegossenes Bild gemacht. Und der Herr sprach zu mir und sagte, ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, ein halsstarriges Volk ist es. Lass mich, dass ich sie vernichte und ihren Namen unter dem Himmel auslösche. Dich aber will ich zu einer Nation machen, stärker und größer als sie. Da wandte ich mich und stieg vom Berg herab die zwei Tafeln des Bundes in meinen beiden Händen. Der Berg aber brannte mit Feuer. Und ich sah und siehe, sie hatten gegen den Herrn, euren Gott, gesündigt. Ihr hattet euch ein gegossenes Kalb gemacht. Ihr wart schnell von den Wegen abgewichen, den der Herr euch geboten hatte. Da fasste ich die beiden Tafeln und warf sie aus meinen beiden Händen und zerbrach sie vor dem Herrn. Bis so weit davon. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, als wir das Kapitel vorher angeschaut haben. In dem 5. Mose steht 50 Mal «Höre» und nochmal ungefähr 50 Mal «Bedenke». Das heisst, es ist Mose im Auftrag Gottes sehr wichtig gewesen, das Volk zu ermutigen, zu ermahnen, jetzt zu hören. Was jetzt kommt, ist zentral. Was jetzt kommt, ist wichtig. Und ich habe mich gefragt, ist das heute auch noch aktuell? Und ich denke, es ist aktueller denn je. Wir haben noch nie so viele Informationen gehabt, die wir pro Tag überkommen, die von uns zukommen, durch all die Medien durch. Und das Richtige rausfiltern, aufs Richtige hören und nicht gerade alles überkippen. Ich denke, das ist eine Herausforderung, der wir alle gestellt sind. Und darum ist es wichtig, dass auch uns Gott immer wieder auffordert, höre. Hör, was Gott sagt in seinem Wort, was er uns weitergeben will. Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt der Römer 10, Vers 17. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und darum ist es auch jetzt wichtig, was wir miteinander anschauen. Denn was jetzt da steht, trifft uns alle. Er sagt, du wirst heute über den Jordan gehen. Schlachter sagt mit jetzt über den Jordan gehen. Und ich denke, es ist besser formuliert. Weil vom Text her, von der Übersetzung her, ist heute oder jetzt so ein bisschen ähnlich, wie wenn Gott vom Sohn redet, auch in der Bibel. Der Sohn kann aber auch einer in der 5. Nachkommenschaft sein, im 5. Glied inne, und er ist immer noch mit Sohn angeredet. Also es ist da nicht so wörtlich zu nehmen, wie wir es heute anschauen. Wenn ich sage, heute passiert es oder heute ist es, dann denken wir, das muss in den nächsten Stunden passieren. Und beim Heute, wenn er es da anspricht, ist einfach in dem Zeitabschnitt, nicht in der Phase, wo wir jetzt drin sind, kommt es. Aber das kann noch etliche Tage gehen, bis es so weit ist. Und es ist auch noch etliche Tage gegangen. Jetzt, ich habe die Überschrift über den Morgen, habe ich verschiedene Standpunkte oder unterschiedliche Standpunkte. Und ich werde versuchen, das Ganze immer wieder von der menschlichen Seite und von der göttlichen Seite ein bisschen aufzuzeigen. Jetzt ist interessant, wie Gottes Wort, wie der Mose anfängt und dem Volk die menschliche Seite zeigen. Das ist das, was sie ums Herum haben. Das ist das, was sie mit dem konfrontiert sind den ganzen Tag. Und er sagt ihnen, wenn du über den Jordan ziehst, wirst du zu Völkern kommen, die grösser sind wie du. Es sind 7 Nationen auf der Westseite des Jordan, wo jetzt Israel auf sie zugeht und Gott sagt ihnen, sie sind grösser. Und dann sagt er, und sie haben befestigte Städte und Mauern bis in den Himmel hoch. Das war das Empfinden von diesen Kundschaftern, wo sie 40 Jahre vorher durch das Land gezogen sind, ist das ihr Urteil gewesen. Und dann haben sie dort noch gesagt, wir haben Riesen getroffen, die Söhne Enaks. Vor denen sind wir wie Heuschrecken. Wie nichts sind wir dort gewesen. Und wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, wenn er das ganz kurz wiederholt, so tut er ihnen genau das aufzeigen, ihre Wahrnehmung, das, was sie gesehen haben, was sie erkannt haben, und zeigt nachher am Schluss vom Vers 2, die du kennst und von denen du gehört hast. Auch das war wieder ein Gehören gewesen, was sie von den 10 Kundschaftern gehört haben im 2. Mose vor, haben wir das miteinander angeschaut, die 10 Miesmacher. Die 10, die haben gesagt, unmöglich, wir schaffen es nicht. Und das hat das Volk jetzt auch in die nächste Generation hier begleitet, das ist irgendwie überliefert worden, die Negativmeldung, dass auch ihnen die Enakskinder, die Riesen, noch vor Augen gewesen sind. Ob schon von dem Volk, das jetzt hier angeredet worden ist, hat keiner je einen von denen gesehen, weil sie sind noch nicht drin waren. Aber gleich irgendwo die Angst ist tief drin gewesen, das Empfinden ist tief drin gewesen und so weiter. Der Mose tut bereits im 1. Kapitel tut er etwas von dem sagen, Vers 27 und 28, wo das Volk über ihn sagt, der Herr ist uns Gram, darum hat er uns aus Ägypten geführt, dass er uns in die Hände der Amoriter gebe, um uns zu vertilgen. Wo sollen wir hinziehen? Unsere Brüder haben unsere Herzen verzagt gemacht und gesagt, dass das Volk sei größer und höher gewachsen als wir. Die Städte seien groß und bis an den Himmel ummauert. Dazu haben wir dort Anakiter gesehen. Das sagen sie jetzt, wenn das alles Fakt wäre, alles Tatsache wäre, ob schon sie es nie gesehen haben. Und da können wir einfach sehen, wie eine Negativmeldung oft beim Vis-à-vis tief eingeht. Das ist ein Gift, das ausgestreut wird und wo man ganz schlecht mehr wieder zurückholen kann. Das tut einfach ihre Wirkung nachher und es geht weiter. Oft ist es ja ähnlich auch, wenn ein Familienkrach ist. Ich weiss, vor vielen Jahren, bei einer Erbangelegenheit, also nicht bei uns, Gott sei Dank, aber einfach, als ich ein bisschen involviert war. Und das ist bis in die nächste Generation ist das gegangen, dass die zwei Familien einander nicht mehr verstanden haben. Da ist einfach auch ein Gift ausgestreut worden, wie wir es da auch sehen beim Mose im 9. Kapitel. Und jetzt kommt aber die göttliche Seite. Ich will nachher nochmal auf die menschliche kommen. Dort noch einen Gedanken zwei sagen. Aber ich will jetzt zuerst die göttliche sagen, wo er sagt im Vers 3, so erkenne denn heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir hinübergeht. Ist das nicht ein Trost? Der grosse Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Der Gott, wo sie aus Ägypten rausgeführt hat, wo sie durchs Rote Meer durchgeführt hat, der Gott, wo sie 40 Jahre in der Wüste versorgt hat mit Manna und mit dem Wasser, mit dem Felsen, der mitgefolgt ist. Und jetzt könnten wir die ganze Geschichte nochmal durchgehen und sagen, der grosse Gott seid jetzt da, so erkenne denn heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir hinübergeht. Gibt es denn ein Problem, wenn der vor uns durchgeht? Das ist doch ein gebahnter Weg. Da wird kein Hindernis geben, das ihm in den Weg gestellt werden kann, das für ihn ein Problem ist. Das dürfen wir einfach ihm heranlegen und dürfen wissen, er hat es im Griff. Das ist die göttliche Perspektive. Und die göttliche Perspektive haben bereits der Josua und der Kaleb gesehen und darum sind sie da auch noch dabei. Der Grossteil vom Volk ist auf der Strecke geblieben, die sind in der Wüste umgekommen und es kommt jetzt nur die jüngere Generation kommt in das verheißene Land, mit Ausnahme vom Josua und vom Kaleb, weil die immer an den Gott geglaubt haben. Und jetzt ist die Frage, gilt so eine Aussage, die ist schon weit vorne im Alten Testament und das ist ja mit dem Neuen längstens erledigt, gilt die für uns gleich noch? Darf ich die jetzt so wörtlich für mich nehmen? Oder ich bin nicht beim Volk Israel und ich bin in einer anderen Situation? Da kann ich sagen, der Herr Jesus gibt uns im Missionsbefehl am Schluss eigentlich keine schlechtere Aussicht. Er sagt dort in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das deckt sich mit dem, der Gott, dein Gott, wird vor dir hineingehen. Und dann sagt er im Vers 20, und mit dem schließt er das Matthäus-Evangelium, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine gewaltige Aussage. Und die dürfen wir alle mitnehmen, auch heute Morgen. Zusage vom Herr Jesus, dass er bei dir und bei mir ist, bis am Weltende. Man hat etwa den blöden Spruch, also ich sage jetzt blöden Spruch, Matthäum Letzten. Man hat das bei den Kindern etwa einmal gesagt, du hast jetzt dann etwa Matthäum Letzten und aber nicht überlegt, was das eigentlich bedeutet. Man hat das anders gemeint. Man hat gesagt, du hast jetzt das Fass gefüllt, jetzt rebelt es dann irgendwann. Und wenn wir da schauen, was das bedeutet, ist das die schönste Zusage, die wir einander können wünschen können. Matthäum Letzten. Das ist eine wunderbare Zusage. Siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Und mit dir wollen wir mitnehmen, auch heute Morgen. Jetzt möchte ich aber ganz praktisch einfach ein paar Gedanken in unsere Situation reden. Wir stehen vielleicht auch an einem Jordan, an einem Fluss, wo wir nicht sehen, wie wir darüber hin wollen. Wir wissen auch nicht, was wir daran antreffen. Das ist irgendwie einfach im Moment in unserem Leben manchmal ein bisschen unbestimmt. Das kann am Arbeitsplatz sein, wo wenig Aufträge jetzt reingekommen sind wegen Corona. Die Leitung redet bereits von Entlassungen nach der Kurzarbeit und so weiter. Es ist manchmal ein bisschen offen. Vielleicht ist es bei dir die Familie, die Spannungen haben. Vielleicht ist eines der Kinder in einem Suchtverhalten, in einer Gebundenheit. Oder noch nicht auf dem Weg. Auch das kann so ein Jordan sein. Oder Enoch-Kind, Riesen, die im Hintergrund sind, die man eigentlich nicht genau definieren können. Vielleicht ist es ein gesundheitliches Problem. Du hast vom Arzt die Diagnose bekommen, unheilbar. Und nachher kommt die Frage, was will man machen? Was sollen wir machen? Was ist dran? Vielleicht sind es bei älteren Leuten, und wir haben ja viel mit älteren Leuten Kontakt, ist es die Frage, wann soll ich zum Haus aus? Wann soll ich mich anmelden in einem Altersheim? Auch das kann so ein Jordan sein, wo wir davor stehen und es immer rausschieben und einfach den richtigen Moment manchmal nicht findet. Und das Wissen, die Zusage, so erkenne dann heute, dass der Herr dein Gottes ist, der vor dir hinübergeht. Das darf ich so drauf setzen. Das ist einfach die göttliche Perspektive, das ist der göttliche Standpunkt, wo er das Ganze beleuchtet. Und darum sieht es anders aus. Jetzt, ich will mit diesen Beispielen nicht sagen, dass es dann immer gut kommt oder so kommt, wie wir wünschen. Wenn wir den Jakobus und den Petrus vergleichen in der Apostelgeschichte, die sind gefangen genommen worden und der Jakobus ist umgebracht worden und der Petrus ist befreit worden und die Gemeinde hat für Beten gebetet. Das war für mich keine Frage. Aber Gott ist mehr verherrlicht worden beim Jakobus im Tod und beim Petrus, dass er weiterlebt, wieder umgekehrt. Und darum hat er es so gemacht. Und darum ist es auch in unserem Leben so. Und wenn wir es einfach so für dich herlegen und sagen, du bist mir den Weg vorangegangen, du gehst mir auch durch das Hindernis den Weg voran, dann darf ich es aus seiner Hand nehmen, egal wie es kommt. Auch wenn ich die Führung im Moment nicht verstehe, wenn ich noch nicht dahinter sehe, wenn ich nicht weiss, wie es rauskommt. Wir haben den Missionsbefehl erwähnt und ich möchte einfach zwei Missionare erwähnen. Das eine ist Doris Gfeller, die wartet schon lange auf den Heimflug. Das ist immer wieder rausgeschiebt worden. Da können wir auch fragen, was soll das? Sie ist doch im Dienst für ihren Herrn dort hin. Und jetzt kann er nicht schauen, dass die irgendeinen Flug überkommt, dass sie wieder heimkommt, dass sie den Teil noch bis an der Weihnacht hier könnte verbringen. Wir wissen es nicht, wir kennen den Ratschluss nicht. Unsere Tochter in Deutschland mit der Familie, die wartet seit dem Juli auf die Ausreise wieder nach Papua Neuguinea. Jetzt ist bereits Anfang Oktober wieder der Termin. Immer wieder einen Flug gebucht, wieder annulliert, wieder eine Anzahlung gemacht, gebucht, wieder annulliert. Genau das gleiche Spiel. Auch da kann das eine Ruhe geben, einfach zu wissen, er geht voraus. Ich weiss im Moment nicht weiter, aber ich darf getrost sein, er hat sie in der Hand und wir wollen hier den göttlichen Standpunkt einnehmen. Jetzt im zweiten Teil von dem ersten Abschnitt, ab dem Vers 4, kommt er zu einer Warnung und ich denke, diese Warnung tun wir gut daran, wenn wir die für uns zu Herzen nehmen. Ich habe es immer wieder erlebt in meinem Leben, aber auch im Leben bei anderen. Ich hatte einen Mitarbeiter einmal und der war am Morgen sehr bedrückt gewesen, am nächsten Morgen wieder und da bin ich zu ihm und habe gesagt, du hast ein Problem, ein persönliches Problem. Weil oft hat das nachher in die Leistung auch gelangt, das war nicht mehr da gewesen, sie sind nicht mehr konzentriert gewesen. Dann sagt er, ja, ich habe ein gröberes Problem. Und dann sage ich, darf ich es wissen? Und nachher hat er mir gesagt, meine Frau ist schwer krank und dann sage ich zu ihm, darf ich für deine Frau beten? Und dann sagt er, ja, gern. Ist mir recht, wenn du dafür bettest. Und dann ist es nicht lang gegangen, dann ist er aufgestellt gekommen und dann sagt er, meiner Frau geht es gut. Ist alles nichts gewesen, ist alles okay, ist alles in der Ordnung. Und dann sage ich, ja, die andere Variante wäre jetzt, dass ich würde sagen, Gott hat eingegriffen. Aber er hat nichts mehr wissen vom Ganzen. Und da tut uns Gott genau vor dem warnen, wenn du jetzt in das Land einkommst, wenn er dir hilft und all die Finden besiegt hat, sag nicht, es ist wegen meiner Gerechtigkeit. Wird nicht stolz und hochmütig. Und die Gefahr ist bei uns immer wieder sehr schnell. Weil das eigene, das Ego im Mensch, das ist gleich immer wieder relativ klein da. Und da ist der Mose ein grosses Vorbild. Er war von dem irgendwie erlöst gewesen. Bei ihm sehen wir immer wieder, es ist ihm um Gottes Ehre gegangen. Aber da muss jetzt Gott dreimal sagen, dass es nicht wegen deiner Gerechtigkeit, wegen meiner Gerechtigkeit ist, sondern wegen der Ungerechtigkeit vom Volk, wo drin ist. Weil er als gerechter Richter auch über die Völker, über die Nationen um uns herum immer wieder das rechte Urteil wird sprechen, wird er auch da einmal das Urteil sprechen. Und da hat er dem Abraham 430 Jahre vorher das Land verheißen. Der Abraham ist durch das Land durchgezogen, von Norden nach Süden und von Osten nach Westen und ist immer ein Pilger gewesen. Er war immer im Zelt unterwegs gewesen. Und jetzt, 430 Jahre später ungefähr, gibt er nachher unter dem Josua am Volksland, weil jetzt das Mass von der Sünde von diesen Nationen voll ist. Und das hat gar nichts zu tun mit der Gerechtigkeit oder mit der Ungerechtigkeit von Israel. Es ist einfach der Ratschluss Gottes. Er haltet sich dort an seinen Bund, den er gemacht hat, und auf der anderen Seite ist das Mass jetzt vom Gericht voll. Und darum, wenn wir auch nicht als Schweiz stolz sind oder Gefahr laufen, dass wir stolz sind, dass es uns bis heute noch so gut geht. Es ist nur Gnade Gottes, Erbarmen Gottes, dass er, darf ich so sagen, bis heute weggeschaut hat bei uns. Wenn er bei uns genau hier angeschaut hat, hätte er uns alle müssen auslöschen, weil wir sind in so Sünden. Und darum ist ein Wegschauen heute von Gott bei der Schweiz, ist seine Gnade und seine Barmherzigkeit. So, wenn wir nicht aufbegehren und sagen, warum geht nichts mehr, warum macht er nichts, warum lädt er das, es ist seine Gnade. Und zugleich sehen wir das ein bisschen beim Volk. Er sagt nachher das Zeugnis im Vers 6, so erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr, dein Gott, dir dies Land gibt, es in Besitz zu nehmen, denn ein halsstarriges Volk bist du. Und jetzt macht er einen Aufruf, und diesen Aufruf sehen wir auch in den Psalmen und nachher auch im Neuen Testament immer wieder, aber in den Psalmen sehr mängisch. Er sagt da im Vers 7, denke daran, vergiss nicht. Und jetzt können wir an zwei Sachen denken. Wir können das Positive denken, was er uns alles da hat, wie er uns geführt hat, wie er uns bewahrt hat, wie er uns geholfen hat. Oder wir können auch daran denken, aus was raus, dass er uns genommen hat. Aus Sünde raus, aus Sumpf raus, aus Elend raus. Und das sagt er jetzt hier am Volk. Er tut dem Volk das Negative aufzeigen, wie sie widerspenstig und ungehorsam sind gewesen, und sagt, denkt daran, wie ich euch trotzdem immer geführt habe. Ihr seid in meiner Hand gewesen und ich bin euch vorausgegangen. Und das Gleiche wollen wir auch. Wir wollen immer wieder dankbar zurückschauen. Ja, das viel, wo ich früher mit dem Zug unterwegs war und nach der 12 Uhr noch in Zürich beim Hauptbahnhof nachher in die Unterführung runter bin für die S-Bahn auf Wetzikon, sind dort die Rögler auf mich zugekommen. Hast du mir einen Stutz oder hast du mir zwei Stutz? Immer wieder so arme Kreaturen. Ja, wenn ich konnte, habe ich denen vieles Neues Testament gegeben und dann eben auch einen Stutz oder zwei Stutz, was sie wollen. Und aber gesagt, du musst das lesen, das hilft dir, das ist deine Rettung. Und dann habe ich x-mal sagen, Herr Jesus, es ist dein Erbarmen, dass unsere Plätze nicht getauscht sind, dass ich nicht in dieser Situation bin. Mir hat die Mutter manchmal gesagt, dein Weg endet im Gefängnis, Markus, mit deinem Jähzorn. Du kommst schon mal ins Gefängnis. Und wenn Gott nicht die Hand drüber gehabt hätte, wäre das der Fall gewesen. Aber er hat die Hand drüber gehabt, er hat uns bewahrt. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht das zu kurz gekommen haben in unserem Leben, dass wir uns selber suchen, eine Selbstverwirklichung, eine Selbstliebe, einen Selbstraum oder irgendetwas, sondern dass wir uns bewusst sind, alles, was ich habe und was er mir geschenkt hat, da unten, habe ich für einen Moment. Wir sind die Verwalter. Das Gleiche sagt er beim Volk Israel. Er sagt, ich werde euch in das Land einführen und werde das Land euch geben, aber ihr seid nur meine Verwalter, das Land gehört mir. Und das Gleiche ist beim Besitz, den wir heute haben. Also, wir sind nur Verwalter. Am einen hat er mehr anvertraut, am anderen hat er etwas weniger anvertraut. Vom einen wird er mehr Rechenschaft fordern und vom anderen dann etwas weniger diesbezüglich. Jetzt, was da vorkommt in dem Abschnitt nachher, ist einfach der Mittler von Mose, seine Mittlerfunktion. Es steht da ein paar Mal, dass er die Tafel vom Bund bekommen hat, dass er die gehabt hat, dass er die getragen hat und dass er die Gott gegeben hat. Mit dem Finger Gottes beschrieben, er war 40 Tage in der Gegenwart Gottes gewesen. Und dann sagt ihm Gott, jetzt musst du schnell runter zum Volk, sie sind von mir abgefallen, und gib ihm die zwei Tafeln. Und dann sagt Gott nachher, ich will das Volk auslöschen und will mit ihr ein Neues machen. Und dann ist bei mir die Frage gekommen, warum, was soll das, warum geht er ihm noch die beiden Tafeln, wenn er so auslöschen will. Dann kann er sich doch die ganze Übung sparen und sagen, ich gebe dir deine Nachkommen. Du brauchst die nicht mehr, ich fange dann mit dir etwas Neues an nachher. Ich sehe da zwei Gedanken drin. Das eine ist, dass er die Mose trotzdem gibt und das Volk die Tafeln sieht, zeigt Gott, ich stehe zu meinem Bund. Ich stehe zu meiner Verheißung. Wie wir es im letzten Lied, bevor ich führe bin, auch gesungen haben miteinander, wo wir einfach gesehen, dass er zu seinem Wort steht. Dass er sein Wort wird einlösen, seine Verheißungen. Und der zweite Gedanke ist, dass das für mich wie die Anklageschrift war, die der Mose am Volk zeigen musste. Und wenn wir jetzt die Anklageschrift in diesen 5 Büchern Mose anschauen, ist ab dem 6. Kapitel, das haben wir miteinander angeschaut, ist eigentlich bis zum 9. das erste Gebot behandelt, wie das Volk das erste übertreten hat. Und jetzt im 9. Kapitel kommt das mit dem Bild, das heisst, der Mose muss dem Volk zeigen, jetzt haben wir das zweite Gebot übertreten. Und die anderen Gebote eigentlich alle auch, die folgen dann noch. Und jetzt zeigt er die Anklageschrift. Jetzt hat er die im Volk. Und über jedem Gebot das Todesurteil. Am Mose ist das schwer geworden. Das wäre mir auch schwer geworden. Und ich denke jedem, der heute Morgen hier drin sitzt. Wir haben die Anklageschrift von Gottes Seite und müssen die dem Volk übergeben mit dem Todesurteil. Das ist keine schöne Botschaft. Ich habe im Vers 3 eine schönere Botschaft können sagen. Und in Matthäus 28, wieder das der Mose muss sagen. Und jetzt verschlägt er die. Warum verschlägt er sie? Wollt ihr damit die Anklageschrift von Gott zunichte machen? Die ist jetzt weggeräumt, die ist weg da. Das kann er nicht, das weiss er. Er hat es gern gemacht. Und er hat nochmal 40 Tage nachher vor dem Angesicht Gottes ist er auf dem Angesicht gelegen, um für das Volk und für den Mose, für den Aaron Buß zu tun. Wir kommen nachher noch dazu. Aber für mich ist es eindrücklich, wie sein Nachkommen und später hat das können machen. Da komme ich am Schluss noch dazu. Wenn ich den Mose als Mittler nochmal beleuchten oder nochmal hervorheben, so sehen wir das vor allem auch im Vers 14, wo er sagt, lass mich, dass ich sie vernichte und ihren Namen unter dem Himmel auslösche. Dich aber will ich zu einer Nation machen, stärker und grösser als sie. Was hätte jetzt der Mose können sagen? Gott sei Dank, Herr. Auf das habe ich schon lange gewartet. Eine so eine mühsame Bande, die du mir da gegeben hast, ein so ein mühsames Volk, endlich greifst du jetzt ein und räumst die Herren auf die Seite und machst mit mir einen Neuanfang. Dann können wir irgendwie besser anfangen. Das war nicht der Mose seine Gesinnung. Er hatte hier den Priesterdienst gehabt. Und jetzt tut der Mose den Standpunkt auch wieder ändern. Jetzt ist er immer auf den göttlichen Standpunkt und hat aus dieser Perspektive ausgeschaut und jetzt sagt er zu Gott, du musst auf meinen Standpunkt kommen und jetzt musst du von ihm ausschauen und das willst du machen. Und dann fragt er und sagt, was denken die Nationen ringsum? Was denken die Völker ringsum? Wenn du jetzt das Volk, das du rausgeführt hast, du durchs Rote Meer durchgeführt hast, wenn du die jetzt auslöschst, dann sagen die, der Gott hat es nicht vermögen, ins verheißene Land jetzt zu bringen. Dann wirst du unglaubhaft. Und so hat der Gott können, in Anführungszeichen überzeugen. Ich denke, oder es ist so, Gott hat ja von Anfang an gewusst, wie der Mose wird reagieren, wenn er handelt. Und darum hat er da die Fürbitte eingelegt. Jetzt die zweite Fürbitte, die mir noch wichtig geworden ist und die im 2. Mose nicht so steht, da kommt es noch viel schöner führen, ist der Vers 20, wo er sagt, auch über Aaron zündete der Herr sehr, sodass er ihn vernichten wollte. Und ich bat zu seiner Zeit auch für Aaron. Der Mitbruder, der eigentlich den Priesterdienst übernehmen soll. Der, der in Riss hat sollen treten zwischen Gott und dem Mensch. Der versagt hat. Er war nicht der Führer gewesen, wo der Mose da oben war. Er hat nicht agiert, sondern nur noch reagiert. Was das Volk wollte, hat er gemacht, hat er gehandelt. Eine Marionette gewesen. Und Gott sagt, ich lösche ihn aus. Und der Mose tritt auch für ihn in Riss und bittet auch für ihn. Und da ist mir die Frage und der Gedanke, was passiert, wenn einer von den Ältesten etwas falsch macht mit der Gemeinde. Wird mit dem Finger auf ihn gezeigt. Oder wenn jemand in der Gemeinde etwas falsch macht, zu Fall kommt, was machen wir dann? Da haben wir das Rezept. dann wir vor das Angesicht Gottes gehen und dort stellvertretend Buße tun und das ganze Gott heranlegen und ihn bitten, dass er eingreifen tut, dass er sich erbarmt über die Person, erbarmt über die Situation, dass er das Ganze ändert und kehrt. Es steht nachher im Vers 19 am Schluss, das war über das Volk gewesen und über den Aaron nachher auch, und der Herr erhörte mich auch diesmal. Und da ist jetzt die Frage, was braucht es, dass er unsere Gebet erhört? Das ist der Jakobusbrief, der uns ein bisschen etwas von dem zeigt, oder relativ viel. Er sagt dort im Jakobus 1, dass wir im Glauben sollen zu ihm kommen. Und was wir im Glauben bittet, will er uns geben. Dann sagt er im Jakobus 4, nicht mit übler Absicht, also nicht irgendwie mit egoistischem Motiv oder Ziel, sondern mit göttlicher Absicht, mit seiner Haltung. Und von dem her gesehen, soll es, und das ist der letzte Gedanke, um seine Ehre gehen. Und dann wird er Gebete hören. Und jetzt wollte ich aber das nochmal einfügen, was ich bereits vorher gesagt habe. Das heisst nicht immer, dass wir gesund werden oder dass er Türen auftut, wo die Türen zu ist. Aber bei uns kommt einfach ein Frieden und kommt eine Ruhe über die Situation. Weil wir wissen, wir haben es ihm herlegen und er übernimmt den Fall. Oder er hat den Fall übernommen. Egal, wie er ihn führt. Das dürfen wir und das wollen wir und sollen wir ihm überlassen. Das heisst, auch wir haben, wie es der Hugo am Anfang sehr schön gesagt und ich komme am Schluss nochmal, so einen Kraftort, wo wir immer wieder hinkommen können. Wenn wir nämlich jetzt den Vers 23 und 24 anschauen, so sagt da wieder der Herr über das Volk, zieh hinauf und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe. Da wart ihr widerspenstig gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes, und ihr glaubtet ihm nicht und gehorchtet der Stimme nicht. Und jetzt kommt die Zusammenfassung eigentlich von Mose. Widerspenstig seid ihr gegen den Herrn gewesen von dem Tag an, da ich euch kenne. Das ist ein Zeugnis. Ein Zeugnis, das er über sein Volk muss sagen. Welche Tragik. Und da ist mir die Frage gekommen, er hat das 40 Jahre gemacht. 40 Jahre hat er das Volk getragen, hat das Volk vertreten. Er wird uns im 4. Mose als der geduldigste Mensch bezeichnet, den es je gehabt auf der Erde. Der hat so viel gelitten und so viel getragen. Und was war sein Kraftort gewesen? Zum das Wort vom Hugo nehmen. Es ist auch wieder Gegenwart Gottes. Das Wort Gottes, das Gebet. Und das Gleiche ist es auch bei uns. Wenn deine und meine Situation nicht ändert, wenn sie vielleicht bleibt, wenn der Jordan bleibt, wenn wir nicht drüber können, oder einer droht die Enox-Risse noch bleiben, wir haben die noch nicht gesehen, wir wissen nicht, was kommt. Einfach der Trost und der Frieden. Unser Kraftort ist bei Jesus Christus. Unter dem Kreuz, dort ist Frieden, dort ist Ruhe. Von den Spannungen, von den Nöten, von den Anfechtungen, dort dürfen wir das finden, was wir sonst nie finden. Jetzt möchte ich nochmal zusammenfassend vom Mittler her, vom Mose und vom Herr Jesus einfach die Differenz, den Unterschied zeigen. Wenn ich das zweimal anschaue, wo der Mose aufs Angesicht vor Gott gefallen ist und der steht, dass er 40 Tage und 40 Nächte so geblieben, ohne Brot und ohne Wasser, der hat ein grosses Opfer gebracht. Also der Mose war bereit gewesen, ein immenses Opfer zu bringen fürs Volk. Am liebsten hat das Volk endgültig erlöst. Aber das war an einer anderen überlassen. Der das Volk endgültig erlöst hat, war einmal 40 Tage in der Wüste gewesen, ohne zu essen. Und er hat dort in dieser Wüste nicht einmal den Wunsch gehabt, dass Gott ihm etwas gäbe, was für ihn war. Er hat nicht auf sich geschaut. Der Find ist ihn versuchen. Es sind uns drei Versuchungen beschrieben, aber es sind sicher viel mehr gewesen. Und er hat dann immer mit dem Wort Gottes geantwortet. Aber wann ist er angefochten worden, der Herr Jesus? Ich habe da im Hebräer 5, Vers 7, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn von den Toten retten konnte. Und er ist auch erhöht worden, weil er Gott die Ehre hielt. Das ist über Jesus. Und das war in Gethsemane im Garten. Und warum war es dort so? Er hat dort im Garten Gethsemane gewusst und gesehen und erkannt, dass in dem Moment, wo er ans Kreuz geht und die Schuld der Menschen, deine und meine, auf sich nimmt, dass dann der Vater wird wegschauen wird. Dass er dann Gottverlassenheit muss erdulden in der ganzen Tiefe, in der ganzen Schwere. Und da ist es bei ihm dunkel geworden. Da ist bei ihm das geworden, wo da der Hebräerbrief sehr stark ausdrückt und sagt, mit Bitten und Flehen und lautem Schreien und Tränen dem dargebracht, der vom Tode erretten konnte. Und er ist den Weg gegangen, er hat es gemacht. Er hat das gemacht, was der Mose gern gemacht hat, aber noch nicht können. Er war ein Vorläufer gewesen, und der Herr Jesus hat das nachher vollbracht. Er war in dem Sinn gleich schon ein Bild gewesen auf den Herr Jesus, aber so vollends noch nicht. Jetzt noch ein oder zwei Gedanken zum Schluss. Ich bin dankbar, dass ich es so machen darf wie der Mose. Mose tut in seinem Gebet, Gott hat ihm gesagt, dein Volk, das du rausgeführt hast, und wir haben das im 2. Mose schon angeschaut, und er gibt da den Ball Gott retour und sagt, dein Volk, dein Erbteil, und du hast es rausgeführt. Und jetzt musst du dazu schauen. Und bei uns als Älteste, denke der Röbi und wir alle anderen haben das gleich, ist das gleich. Ich habe Gott schon manchmal gedankt und gesagt, jetzt will ich aber vorausschicken, ich bin wohl in dieser Gemeinde. Und wir sind wohl da. Aber ich bin froh, es ist nicht meine Gemeinde, sondern hilfe ich einfach dem Herrn Jesus, die Gemeinde ein bisschen weiterzuführen oder ich versuche es einmal. Es ist seine Gemeinde. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Weil wenn das meine Gemeinde wäre, würde mich die Verantwortung verdrücken. Dann müssten wir doch überall noch schauen, irgendwie ein bisschen zu schrübeln oder etwas zu korrigieren nach meinem Ding, wie ich es sehe. Und das ist nicht immer richtig oder oft nicht richtig. Und so kann ich es einfach ihm überlassen. Und sagen, Herr Jesus, ist es deine Gemeinde. Und der Mose hat es gleich gemacht mit dem Volk. Er hat gesagt, es ist dein Volk, du hast es rausgeführt und du wirst sie bringen ins verheißene Land. Ich möchte abschliessen wieder mit einer Andacht von Axel Kühner, wo er über das Gebet schreibt und für mich hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Gebet ist die grösste Möglichkeit der Menschen, aber es nimmt den kleinsten Raum in ihrem Tun ein. Gebet ist die schönste Pflicht der Glaubenden, aber sie wird am schlechtesten erfüllt. Gebet ist die einfachste Form der Liebe und Hingabe, aber es wird das schwierigste Problem daraus. Alle Menschen stehen im Gebet die Tür zu Gott weit auf, aber nur die wenigsten gehen wirklich hindurch. Gebet ist die nächstliegende Form, über sich selbst hinauszuwachsen, über die Menschen greifen, lieber nach den allerfernsten Praktiken. Es ist viel leichter, in der Arbeit treu zu sein, als im Gebet. Wir glauben, dass das Gebet am meisten bewirkt, aber wir leben, als ob unser Wirken am meisten gibt. Gebet ist die sicherste Möglichkeit, an all den Gaben Gottes teilzuhaben, aber nirgends sind wir so unsicher wie im Leben des Gebets. Gott weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn darum bitten, aber er möchte es uns geben, wenn wir ihn darum bitten. Herr, lehre uns beten. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Wort, das an Gotteskraft ist, den auch daran glaubt. Und für die Zusagen, die wir jetzt gerade Morgen in deinem Wort wieder haben dürfen, dass du bei uns bist, dass du den Weg vorausgegangen bist, auch in dieser kommenden Woche, dass wir einfach dir nach folgen. Du weisst die Situation, die Umstände, wo jedes drin ist und du kannst auch dort reinschauen. Du kannst jedem Einzelnen von unseren Geschwistern, die kannst du Frieden und Ruhe schenken und immer wieder Neues aufschauen zu dir. Dass wir Zuflucht immer mehr auch ins Gebet nehmen, wie uns das der Mose vorgemacht hat. Dass wir den Priesterdienst ausführen dürfen, auch füreinander einstehen, miteinander einstehen. Segne du jedes, auch am heutigen Tag, aber auch in der kommenden Woche und lass es du weiter Botschaften sein an deiner Stadt. Amen.